Beim Thema Nachfolge geht es also um unseren inneren Mensch, so wie es Silvia vorhin schon gesehen hat. Unser äußerer Mensch, der wird krank und alt und irgendwann mal stirbt er. Das wissen wir. Und unser innerer Mensch, der wird ewig weiter bestehen. Entweder im Himmel oder in der Hölle. Das glauben wir. Und von der Frage, von der Nachfolge ist aus diesem Grund jeder Augenblick von meinem Leben betroffen. Aber wie gehen wir damit um, wenn unser alter Mensch krank wird, wenn wir leiden? Eben gleich. Vielleicht unheilbar. Durch einen Unfall verstümmelt, behindert, viele Lebensjahre vor sich gleichwohl. Oder seelisch krank, unheilbar. Was ist denn? Wir haben heute mit der Silvia Wüterich, oder Silvia Wüterich, ein Beispiel bei uns von einer Frau, die einen schweren Weg gegangen ist. Und während der schwierigsten Wegabschnitte ist ihr Gott auf eine ganz besondere Art begegnet. Ihre Geschichte berührt mich immer wieder. Sie war lungenkrank, so dass ihr Arzt, die Spezialärzte, noch ein paar wenige Jahre gegeben hat zum Leben, also ein paar wenige Lebensjahre vorausgesehen hat. Und die Lebensjahre, die wären eigentlich abgelaufen heute. Und sie steht da in der ganzen Frische. Und wir haben abgemacht, dass ich ihr ein paar Fragen darstellen zu ihrer Krankheit, weil sie uns unter dem Thema Nachfolge auch in Schwierigkeiten, auch mit Krankheit, es mir täuscht sich, uns ein paar Brücken aufzuzeigen, die für uns alle könnte interessant sein und vielleicht sogar auch relevant sein. Darum, Silvia, darf ich dich bitten, bringst du mir mein Handy mit, ich muss den Timer einstellen. Das ist ein wichtiges Kriterium, dass man nicht zu lange redet. Die erste Frage die wäre die, Silvia. Wann bist du ernsthaft krank geworden und was hat der Arzt eigentlich diagnostiziert?
Ich gehe gleich auf die Frage. Ich muss noch sagen, es ist ziemlich viel passiert in diesen 5 Jahren. Und ich habe in den 5 Jahren habe jetzt vielleicht seit der Viertelstunde. Ich habe mir ziemlich viel aufgeschrieben und excuse, ich muss viel ablesen, sonst schweife ich da und dann bin ich am Nachmittag noch am Reden. Also ich probiere, ich tue einfach viel jetzt da ablesen. Also vorweg, ich habe mich zu keiner Zeit krank gefühlt. Die Ärzte haben das einfach gesehen. Mir ist es immer gleich gegangen. Ich habe gedacht, was sagen die? Ich habe mich nicht krank gefühlt. So wie jetzt auch nicht. Und ja, so wie ging eigentlich. Es hat angefangen vor 5 Jahren, wie Fritz schon gesehen hat, im 2009. Bin ich wegen einer Sommergrippe zum Doktor. Und ich habe dort noch so erwähnt, ja, ich habe schon lange Reizhusten. Vielleicht sollte ich mal wegen dem auch kommen zu ihm. Und dann hat er gefunden, er macht jetzt gerade ein Röntgenbild. Und auf dem Röntgenbild hat er kleine, feine Vernarbungen gesehen. Und er hat gesagt, ja, vielleicht sind die vor einer Entzündung, wir wissen es nicht genau, wir wollen da weiter abklären. Daraufhin sind ganz viele Untersuchungen gefolgt, aber die Ärzte haben nicht herausgefunden, was es ist, woher die Vernarbungen wirklich kommen. Sind wir dann anhand von dem eine Diagnose gestellt und gesehen, wenn das so sei, dann heisst sie das, ich habe eine Lungenfibrose, wo man einfach nichts dagegen machen kann. Medizinisch können wir da nichts machen. Jetzt haben wir eine Prognose gestellt, wie das jetzt weitergeht, und die war sehr schlecht. Ja, vielleicht habe ich noch ein halbes Jahr zu leben oder 2 Jahre. Und es wäre sehr schlimm kommen mit mir, das haben wir auch so vorausgesehen, bis hin zur Invalidität. Und dann vielleicht mit 5 Jahren, so grob Schätzungsordnung, sind die einzigen, was ich mir dann anbieten konnte, eine Lungentransplantation. In dieser Zeit, wo ziemlich happig das Zeug kam, habe ich zu Gott geschrauen richtig und gesagt, Gott, wenn es dir gibt, dann musst du dir mir jetzt zeigen, wirklich, wenn es dir gibt. Und er hat nicht geschwiegen. Also die Ärzte haben mir dort zu dieser Diagnose gesagt, noch so speziell, wo Gott zuerst mal zu mir geredet hat, sie haben mir gesagt, Frau Wüterich, es tut uns leid, aber das ist jetzt euer Weg, den ihr müsst gehen. Und sie haben eine Skizze gemacht. Normalerweise, unser Leben, das verlaufen so, dann werden wir älter, gehen sie so hinterher, bei mir gehen sie jetzt so und dann machen sie jetzt einfach gleich zack. Und vor allem, was ich sehe, das sei in meinem Weg, den ich gehen muss, habe ich da in so wahrgenommen, wie jemand mir sagt, ich bin dein Weg. Und das war so fein und doch so konstant. Für mich war das, wie Jesus mir das sagt, er ist mein Weg. Am gleichen Tag, und das ist auch speziell, wo mir die Ärzte die Diagnose und Prognose gesehen haben, am gleichen Tag ist im Losungsbüchlein der Tagesvers gestanden, den ich euch jetzt gerne vorlese, aus Psalm 91, 14 bis 16. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil.
Du hast praktisch ein Todesurteil bekommen vom Arzt. Das ist nämlich sehr krass. Und dann hast du in dieser Zeit, du bist immerhin, hast du Kinder am Tisch gehabt, du bist Familienfrau, nebenstehend bist du noch irgendwo im Spital gewesen. Und dann bist du auf die Idee gekommen, jetzt könntest du dann noch eine Bibelschule besuchen. Das tue ich mir. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Also es ist auch ganz speziell gegangen, wie das war. Bei einem Arzttermin ist mir im Wartezimmer ein Zettel aus der Agenda gefallen. Und darauf ist gestanden, Sprüche 4, 23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Das hat mich sehr neugierig gemacht, weil es ist dort immerhin gestanden, um Leben und alles, was ich gehört von Gott, was ums Leben geht, da bin ich wie drauf halt und ich bin dann, hey, in die Bibel nachlesen und bin so zu Sprüche 4, 20 bis 22 gekommen. Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Lass sie, die Worte, nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie, und das J-Wort gemein, im Innersten deines Herzens. Denn sie, die Worte, sind das Leben denen, die sie, die Worte finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Genau.
Und heilsam deinen Stimmbändern.
Genau. Der Vers, weil dort auch Worte drin gestanden sind, wie heilsam ihrem Leib, den ich ja gebraucht habe. So. Bin dem nachgegangen und habe sehr viel dem nachgestudiert. Und der Vers hat mir dann im eigenen Nachstudieren einfach so viel aufgezeigt, dass ich sein Wort, Gottes Wort, Gehör schenken soll. Und soll darauf achten, dass ich die Worte nie mehr von den Augen verliere. Und wenn ich sie im Herzen habe, dass ich sie nicht wieder rauslasse. So viel habe ich dann einfach begriffen von diesem Vers. Und später auf der Bibelschule, die ich eben dann gemacht habe, ist dann der Vers auch viel wieder zitiert worden. Und dort habe ich gelernt, dass das Wort heilsam, das im Vers 22 steht, auf Hebräisch bedeutet Medizin. Also Gottes Wort, die Bibel, ist Medizin für unser Fleisch. Die Worte, die in der Bibel stehen. In Schlachter, in 2. Mose 15, 16, heisst es, ich bin der Herr, dein Arzt. Die Medizin, die er uns verschreibt, können wir so anschauen wie das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist uns Medizin, ist uns Leben. Das und noch viel mehr habe ich dann auch eben später auf der Bibelschule gelernt. Und sehr wertvoll war für mich auch die Tatsache, dass Gott mir persönlich diese Bibelstelle gezeigt hat und ich nicht irgendwie über einen Heilungsgottesdienst oder über Heilungsbücher gelesen habe. Weil die Verse werden immer wieder erwähnt in diesen Predigten. Aber Gott hat mir die selber gezeigt durch eben das Zettel, das ich am Boden gehabt. Und auch noch speziell hat mich gedacht, wie ist das Zettel in die Agenda gekommen? Das verstehe ich heute noch nicht. Ich habe mir das Zettel selber geschrieben im Sommer vorhin und in der Bibel auch die Stelle markiert. Aber ich weiß jetzt noch nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe es in die Agenda gesteckt. Aber wahrscheinlich einfach, dass mir zum rechten Moment ist in die Hände gekommen. Und Und als ich die Bibelschule besucht habe, ich bin auf das Internet immer gesucht, überall nach Trost halt auch. Und ich bin dort auf das livenet.ch gekommen. Dort war die Bibelschule ausgeschrieben gewesen, und ich habe von der Anna Marie Welti gehört, dass sie die Bibelschule auch gemacht hat, das Gospel Training Center. Ist eigentlich mir klar gewesen, dass das schon eine Möglichkeit ist, dass ich vor allem eben mehr lernen kann, wie ich die Worte von Gott so auch verstehen kann.
Was mich ganz speziell täuscht, dass du bist praktisch in zwei Therapien gewesen. Einerseits in der Therapie von der Medizin, von Schulmedizin, und andererseits spürt man, dass Gott dich wie persönlich so angeredet hat, dass dir klar war, jetzt hat Gott zu mir. Und dann hat er dich, mit dem, was du gehört hast, hat er dich wie in eine Therapie von seinem Wort, von seinem Geist genommen. Du warst jetzt von einer Therapie gewesen. Wie hast du das kräftemässig geschafft?
Also ich habe schon gemerkt, dass ich wieder vor einer Kreuzung stehe. Wem glaube ich jetzt mehr? Das ist mir stark gekommen. Wem glaube ich mehr? Und ich denke, die Bibel und Gott redet ja viel oder her, dass wir uns entscheiden sollen. Und wenn ich mich für Gott entscheide, für seinen Weg, heisst das ja nicht, dass ich mich direkt gegen den Arzt entscheiden muss. Gott ist nicht gegen den Arzt und gegen die Medikamente und die Medizin. Aber doch, dass ich Gott an erste Stelle setze. Und er hat mir halt dort auch einfach viel geholfen, zum Beispiel mit dem Vers 37,5, ganz am Anfang, wo ich von der Johanna, von meiner Schwägerin, bekommen habe. Wälze die Last deines Weges auf den Herrn und im Vertrauen auf ihn ruhe. Er wird handeln. Und ich habe dort ganz speziell und konkret gespürt, wie er gehandelt hat, dass ich darf ruhen und soll vertrauen. Und eben, wie gesagt, ich habe nichts von Krankheit gespürt. Mir ist es gegangen wie eh und je. Das waren die Ärzte, die immer gesagt haben, ich sei schwer krank. Und Jesus hat immer wieder zu mir geredet. Seine Verse und Texte haben mich ermutigt, seinem Wort eben zu vertrauen und Glauben zu schenken. Trotz der Umstände und der Umgebung oder was ich höre von rechts und links, dass ich einfach auf ihn schauen soll. Und er hat mich sehr behutsam durch die Zeit durchgeführt. Und eben, Gott hat mir auch gezeigt, dass er ganz anders in Sachen sagt, als zum Beispiel die Ärzte. Wenn wir die Bibel anschauen und nachforschen, was sagt Gott zu Krankheit. Im 2. Mose 15, 26 steht, ich bin der Herr, dein Arzt. Im Jesaja 53, 4-5 sagt er, Herr, er, Jesus, hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. In Matthäus 8, 17, der Vers nimmt Bezug auf den Jesaja-Vers von vorhin. Er hat unsere Leiden von uns genommen und unsere Krankheiten weggeschafft. Und im Petrusbrief im 1. Kapitel 2, 24, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Und mir hat wichtig gedacht und ist zum Nachdenken wichtig, er steht in der Vergangenheit. Es steht nicht, dass er es erst noch wird tun. Er hat es schon da, vor 2000 Jahren. Er hat also unsere Krankheiten getragen, so wie unsere Sünden, vor 2000 Jahren, auch das, was morgen kommt, oder in einer Woche, oder in einem Jahr.
Jetzt müssen wir kurz zusammenfassen. Ich wollte dich noch fragen, was der Daniel und die Familie dazu gesehen hat. Aber das, kannst du mir zusammenfassen, was war denn das, was die jetzt von Gottes Geist, von Gottes Wort her, was da speziell aufgegangen ist? Weißt du, was die meisten verändert hat?
Ja, ein paar Punkte, das ist eigentlich sehr viel. Einfach als erstes, was ich vorhin schon gesehen habe, dass Jesus für uns das alles schon da hat, dass es nicht erst noch tut. Von dem Moment, wenn ich anfange zu bitten, er macht es nicht erst dann. Er hat es eigentlich schon gemacht, vor 2000 Jahren. Und wir dürfen zu ihm kommen, mit einem einfachen Bitt- und Dankgebet. Er sagt ja, der hat nicht, weil er nicht bittet. Kommt zu mir, dann kommt an. Und ob es das Vergebung ist, Befreiung, Errettung, Versorgung oder Heilung, dass das eigentlich alles das Gleiche ist. Und mir ist einfach so aufgegangen, wenn ich von Jesus etwas empfangen wollte, dass ich von meiner Bitt- und Bettelhaltung, die man ja manchmal hat, in eine Dankens- und in eine Empfangshaltung sollte oder darf kommen.
Ist das der Wundpunkt?
Ich habe noch mehr.
Pardon.
Weil im Psalm 50, 23, der Vers, durch mich bestätigt so, dort steht, wer mir dankt, der bringt ein Opfer, das mich ehrt. Es gibt keinen anderen Weg, nur so kann ich ihn retten. Und in der Schlacht steht dort, für den Retter, dem zeige ich das Heil Gottes. Ja, noch mehr Punkte.
Zu dem?
Ja, also einfach zu, was mir aufgegangen ist in der Zeit.
Sag noch zwei.
Sie wichtig.
Was teilen?
Das Wort Macht haben. Dass Gottes Wort die Macht hat, die sie auch versprechen. Aber dass auch unsere eigenen Worte Macht haben, was wir zum Mund auslösen. Sprüche 3,6, erkennen und denke auf allen deinen Wegen an ihn. So wird er deine Pfade ebnen und gerade machen. Immer ein Zeichen, ihn nicht mehr rauszulassen aus dem Kopf und aus dem Herz. Und auch etwas, was mir speziell ist aufgefallen, dass Gott, bevor er etwas macht, das ankündigt im Voraus. Ich habe es ein paar Mal erlebt, am Morgen, dass ein Vers im Tageslosungsbüchlein ist gekommen, der dann auch so war, die Bestätigung der Ärzte. Und auch etwas anderes, dass je mehr mein Glaube an Jesus in mir innen verwurzelt wird, dass es zu einem Lebensstil wird, umso mehr, dass das Leben sich verändern kann. Ein schönes Beispiel, das mich sehr aufstellt, ist, dass Danina kürzlich gesagt hat, Mutti, du bist so nicht mehr gleich wie vorhin. Wir haben so weniger Krach miteinander. Das hat mich eigentlich noch aufgestellt, dass ich auch weniger gereizt bin. Und Gott heilt ja nicht nur einen Ort, er tut überall, im ganzen Umfeld, das uns betrifft.
Also nicht nur unser Leib, unser Geist, sondern auch das Umfeld?
Ja, unbedingt. Er will ja alles. Er will, das ist zwar für mich ist es aktuell gewesen, und ganz stark natürlich, aber Gott schaut ja nicht nur für ihn, ist das so ein kleiner Klacks, uns gesund zu machen. Er will ja auch Beziehung gesund machen zu den Nachbarn, zu meinem Mann, zu den Kindern, zu uns allen untereinander. Und nicht nur die Heiligen, es ist wie alles drin enthalten. Habe ich noch Zeit? Kann ich noch etwas mehr sagen? Einfach, das sind noch drei Verse, die mir sehr wichtig sind. 1. Johannes 4,18. Wenn die Liebe uns ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. 2. Timotheus 1,7. Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und Philipper 4,7. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und das, was da drin gesehen wird, habe ich so fest erlebt, als ich selber eigentlich staunen musste, weil ich sehr eine Angst hatte. Ich hatte immer sehr Angst vor den kleinsten Sachen. Ich weiss, ich war schon geheiratet, hatte einmal am Finger wie einen Umlauf, sagt man dem. Das ist etwas Kleines eigentlich. So Angst gehabt, zum Doktor, zu viel gesterben auch ab dem. Und darum, irgendwie kann ich es ja selber auch fast nicht verstehen, aber die Angst ist wie weg. Es ist nicht das, dass ich nicht Bedenken habe, manchmal, oder es kommt schon, aber es hat keine Macht mehr irgendwie. Und ich denke, das sagen doch schon die Worte auch da, dass wir einen Geist bekommen, eben nicht vor Angst, sondern vor Liebe, vor Kraft. Ja.
Es tut mich heute auch wieder, wenn du erzählst, Silvia tut, sie tut wie ein Fenster auf in eine neue Welt, in eine Dimension vom Teichen und vom Empfingen, die nicht mathematisch ist. Ihr wisst ja im Epheser, wo zwei irgendwo heisst, doch die Liebe, Gott ist Länge, Breite, Tiefe und Höhe. Die Dimension von Gott ist vierdimensional. Oder sie hat vier Dimensionen genannt. Wir können Länge, Breite und Höhe, dann ist für uns fertig, dann haben wir das Volumen vor uns. Und es heisst dort ausdrücklich, es gibt noch eine weitere Dimension, wo wir einen anderen nicht mehr wirklich erklären können, weil uns das Wort fehlen. Wir können so mathematisch nicht mehr nachweisen. Und wenn wir zu den Ärzten gehen und zu den Wissenschaftlern oder zu den Forschern, dann werden sie forschen und dann werden sie in das Protokoll nachweisen, dass es das nicht gibt, von dem wir reden. Das ist wissenschaftlich nicht nachweisbar. Aber das ist eine Dimension, die man bei Silvia gehört, wo unser Geist die Eiche geht und sich Gott nähert und plötzlich Sachen wahrnimmt, die abschließend wahr sind. Wisst ihr wie? Die nicht sterblich sind und Erhalterung unterworfen sind, sondern die wahr sind weil sie aus der Himmelswelt kommen, weil sie aus dem Jenseits kommen. Diese Dimension tut sie so deutlich auf mit ihrem Erzählen. Und das tut mich sehr spannend und das geht uns extrem an. Das ist Nachfolge, die verhält bis über den Tod raus. Es geht dort um das. Ist mir excuse, jetzt habe ich da...
Das ist gut.
Hast du jetzt etwas wollen singen?
Gerne mit euch zusammen. Aha. Und zwar das Lied 92, und das, wegen dem habe ich das gewählt. Und dort, ich möchte es mal vorlesen. Etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Und ich weiss, dass du lebst, mich kennst und mich liebst. Du bringst mich zum Lachen, machst, dass mein Herz singt. Du bringst mich zum Tanzen, meine Seele schwingt. Ich schnaufe auf in deiner Gegenwart. Herr, du allein gibst mir Freude, die von innen kommt. Freude, die mich immer, die mich niemand nimmt. Herr, du machst mir das Leben hell mit dem Licht von deiner Liebe. Und mit euch, das Lied passt einfach wirklich so in die Situation. Ich habe nicht gerannt, also ich habe schon gerannt. Oh, natürlich, als die Diagnose gekommen ist. Aber Gott hat so viel da, dass das stimmt, was ich da... Was wir jetzt singen. Er hat mich zum Lachen gebracht. Und die Freude ist nicht weggegangen. Und dass ich aufschnaufen konnte in seiner Gegenwart, ist wirklich eine Tatsache. Wenn ich in der Bibel lese, im Wort lese, das baut auf. Und darum sind die Worte einfach lebendig. Und die machen die wirklich irgendetwas, also einfach zum Guten her. Und darum würde ich das gerne nicht singen mit uns allen.
Meine nächste Frage, Silvia, ist die. Wie hat dein Mann deine Kinder aufgenommen? Du warst in einer solchen Sache drin, und du hast vorhin von der Beziehung geredet. Was hat er denn dazu gesagt?
Also, verweigert haben ja nicht wirklich den Ärzten. Die einfach nur nicht geglaubt, oder nicht alles geglaubt, was sie gesehen haben. Weil ich auch ganz viele Verheißungen bekommen und auch eine Verheißungsbestätigung. Und das im 2012, das war meine Jahreslosung, wo wir da einfach einen halben Zettel ziehen, habe ich dann die Jahreslosung gezogen. Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und ich habe mich einfach an diesem Vers gehabt für die nächste Zeit wieder. So viel zu, eben wie es mir gegangen ist. Mein Mann ist es, wir müssen ihn selber fragen, wahrscheinlich ein bisschen anders gegangen. Und er war in einer schwierigen Situation, weil mit dem seinem Arbeiten im Spital ist er ganz in einer anderen Stellung gestanden. Er war Vertreter der Schulmedizin und hat dort, man weiss, man kann nicht so ring im Spital so viele Sachen von Gott erzählen, ausser die Leute fragen ihn. Also er war dort sicher in einer schwierigen Situation. Und also für mich ist eben auch wichtig geworden, gerade wenn die Ärzte sagen, es ist unmöglich. Im Matthäus 19, 26 steht, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und mit euch, das darf man ja für die Spitalweichen eigentlich nehmen, wenn Sachen unmöglich sind. Bei Gott ist nichts unmöglich.
In die Spitalweichen nehmen?
Der Vers, der gehört natürlich mit in die Spitalweichen, aber eben, wenn die Ärzte ja nicht gläubig sind, meine,
ist das... Ist mir gestern so bewusst geworden, dass Ärzte, ob jetzt Medizin oder Chirurgen, bei den Chirurgen ist es einfach auffälliger. Chirurgen, die können nur verschneiden, irgendetwas flicken, manchmal tun sie noch ein Sulzergelenk oder etwas rein, und dann können sie zusammennähen. Aber heilen tut der Körper alleine, oder ich kann sagen, Gott alleine heilt, auch im Spital. Würdest du das unterstützen?
Ja, vor allem, ja wirklich, weil ich denke, wenn wir wissen, alles kommt von Gott, dann kommt auch das von Gott. Und ich komme dann später noch darauf zurück, weil Gott hat mir das dann auch wirklich eindeutig gezeigt. Gott hat mir, wie ein Wunderjahr, ich habe das schon mal als Zeugnis da erzählt, dass er mir von einem Fleck ist weg, wo der Arzt eigentlich operieren wollte. Und er hat gesagt, das sei auch ein Krebs, das ist noch dazugekommen. Das müssen wir wegnehmen. Und der Fleck ist dann eben weg. Also ich habe Jakobus 5 dürfen in Anspruch nehmen, da in der Gemeinde. Wir haben gebetet. Und mit Öl, das, was dort steht, sie sind für mich gebetet. Und der Fleck ist weggegangen. Und der Arzt, das war ja auch wie ein Wunder gewesen. Sie ist nicht verstanden, dass der einfach weg ist. Also, das Wunder war. Und das hat mich ja sehr ermutigt, auch für die anderen weiter zu glauben. Aber es kommt später, dass Gott ist nicht gegen Ärzte und Tabletten.
Und wie ist es dann weitergegangen? Könntest du noch sagen, bis heute? So?
Ja. Also ich probiere es nochmal zusammenzufassen. Im 2009 ist eben die Diagnose gekommen von dieser Lungenfibrose. Dann haben sie eine Lungenbiopsie gemacht, so mit der Lungendrainage, so von aussen da, und haben da Gewebe rausgenommen. im Jahr 2010 und 2011 hat mich der Lungenarzt von Bern zweimal auf Zürich geschickt, ins Lungentransplantationszentrum. Ich soll jetzt dort mal hören, was auf mich zukam. Ich soll mich dort informieren. Und vor dem ersten Termin, als ich nach Zürich ging, habe ich an einem Heilungsgottesdienst teilgenommen von einem Bibelschullehrer mit Handauflegung und hatte dort ein ganz starkes Erlebnis mit Jesus, wie er mich dort berührt hat. Das ist noch eine Länge, das kann ich jetzt nicht alles erzählen, vielleicht ein anderes Mal. Aber das hat mich sehr gestärkt dort. Es ist schon etwas gegangen, weil, als ich dann auch zu Zürich war, hat mich dann auch noch am Schluss gesagt, also, ich sage noch, was mit mir sei. Ich tue so, als ob es mir gar nicht angehen würde. Und ich kann euch sagen, was die gesehen haben dort, das ist verrückt. Ich bin froh, ich weiß es gar nicht mehr recht. Ja, es kann sein, dass ich schon gerade wieder raus. Was einem erwartet, wenn man so eine Transplantation hat. So viel zu dem. Und mein Zustand ist ja dann nicht schlechter geworden, zum Erstaunen von den Ärzten. Obschon sie ja das Röntgenbild hatte und die Biopsie, und nachdem haben sie einfach gesagt, das müsse die Diagnose sein, das könnte nur das sein. Aber weil es mir nicht schlechter geworden ist, haben sie angefangen, an der Diagnose zu zweifeln. Und eigentlich hat der Arzt mich noch einmal in eine Untersuchung schicken und gesagt, ja, in Zürich haben sie das gesehen, ich soll doch alles vergessen, wenn ich komme. Und dann fangen wir doch nochmal an, weil auch es sei vielleicht etwas anderes. Und dann habe ich dann gewartet auf das Aufgebot, dann sieht auch so. Und dann kam eben Käse. Und ich muss auch sagen, ich hatte nicht Angst gehabt. Vor ein paar Jahren noch wäre ich wahrscheinlich ins Knibbeln gekommen, hat selber angerufen. Und mir war es nur recht, dass kein Aufgebot kam. Und es ist dann zwei Jahre lang, hatte ich auch so eine Auszeit von den Doktoren. Ich bin nicht mehr gegangen. Und mir ist es immer noch gleich gut gegangen. Und ich stehe jetzt auch noch da, jetzt bin ich im fünften Jahr. Im 2013, letztes Jahr, haben sich das Schmerz in den Fingergelenken bemerkbar gemacht. Und ich habe dann gefragt, ja, was soll ich denn jetzt? Jetzt hast du mir ja sonst schon so viel geholfen und Gänge aufgezeigt. Du heilst. Oh, ich muss nicht irgendwo hergehen. Durch Glauben, durch an dich einfach beten, dich darum zu bitten. Und dann habe ich eben gefragt, was ich machen soll. Und er hat mir das in der stillen Zeit ziemlich deutlich gesagt. Er hat gesagt, ich soll zu den Ärzten. Ich soll mir vom Arzt helfen. Also er will mir über einen Arzt helfen. Das ist vorhin, was du hast gefragt, oder? Und er hat mich ein bisschen hart gehabt. Ich dachte, Gott, du kannst ja anders auch helfen. Und auch aus dem Grund, ich weiß auch gar nicht, warum das Gott mir schickt zum Doktor. Und er hat dann auch noch so, ja, das so wahrgenommen, gesagt, ich möchte, dass du etwas lernst noch dabei. Und zwar, dass ich geduldig und barmherzig werde mit den Ärzten. Und ich hatte ziemlich eine Wut gehabt. Und auch einfach, weil der junge Arzt, der mir das gesehen hat, der hat das auf eine Art und Weise mir gesagt, die Diagnose. Und im nächsten Moment hat er gesagt, mit seinem Kollegen zusammen, ja, es sei eben schwierig, so Diagnosen zu stellen. Und er sei auch schon bei Operationen gewesen, wo man dann gemerkt hat, dass die Lunge gar nicht das sei. Und das sagt er so 3 Meter neben mir. Und ich habe das wahrgenommen, dachte, dass er, ja, ich habe einfach, ja, nicht so ein gutes Verhältnis mehr gehabt zu den Doktor. Und darum, was Gott mir sagt, habe ich schon gedacht, ja, ich weiß es, ich sollte denen vergeben. Ich kann nicht so sein. Und dann dachte ich, gut, Gott, dann gehe ich wieder zum Arzt. Also bin ich zum Doktor gegangen und Gott hat auch wieder da. Vor jedem Arzttermin hatte ich einfach Verheißungen gehabt. Das Tageslosungsbüchlein tue ich mir so genial. Ich hatte so viele dort immer Verse drin gehabt, morgen, wenn ich gegangen bin, die mich dann gestärkt haben. Und auch so am Morgen, als ich dann die neue Diagnose bekommen habe, es hat dann eine neue Diagnose gegeben, ist gestanden in Jeremia 33,6. Siehe, ich verschaffe dir Linderung und Heilung, und ich will sie heilen und ihnen eine Fülle von Frieden und Treue offenbaren. Am 26. November letztes Jahr hätte Gott das Unheil von der ersten Diagnose abgewendet. Er hat bewirkt, dass ein neuer Arzt, ein neuer Spezialarzt, das mal ein Rheumatologe, eine neue Sicht von der ganzen Sache bekommen. Und er hat mir gesagt, ja, das mit der Lunge, wenn er meine Geschichte anschaut, mit der Lunge, und jetzt das, was ich sonst hätte, was alles sei, für ihn, also er wüsste, woher das kam, das können wir behandeln, das können wir medikamentös behandeln. Und es gäbe eine gewisse Rheumaart, die innere Organe angreifen. Und für ihn sei es klar, woher das auf der Lunge kam. Und so habe ich eine veränderte Diagnose bekommen, die auch nicht so lustig sein, aber immerhin, ich meine, im Vergleich zu dem, was mit der Ärzte vorne sieht, ist das für mich eine riesen Wende. Wie Gott sagt, er hat das Unheil abgewendet zu einer neuen Diagnose, die man eben jetzt mit Medikamenten behandeln kann, wobei das natürlich für mich immer noch ist, Gott kann auch sonst noch auf andere Weise ja heilen. Aber es ist schon mal ein erster Sieg, der mich täuscht, der wirklich Gott zuzuschreiben ist.
Du hältst fast Beckelhärig und Gott ein Wort fest.
Ja.
Jetzt hast du plötzlich verändert die Diagnose, jetzt ist alles plötzlich, hat sich viel Luft aufgelöst. Und das verschlägt dir dann fast den Rat, oder? Du musst sagen, wie ist das Menschen möglich über Jahre hinweg? So. Und Schlusswort noch?
Also ich denke, ich bin eben von dem Moment, wenn ich gesehen habe, schon geheilt gewesen. Also geheilt, das ist ja ohne, weil sie Vergangenheit geschrieben ist, das ist ein Riesenthema. Wenn Gott uns geheilt hat, es ist im Unsichtbaren, es ist noch nicht im Sichtbaren. Aber wenn man dem festhält, dass es fährt ja innen an, dass es rauskommt, schrittweise, stückchenweise. Und die Ärzte hat einfach nur an dem das so gesagt, was Gott ja schon lange gesehen hat. Ja, so sehe ich das eigentlich. Im 1. Johannes 4 steht, dass wir Sieger können sein. Es zählt, dass wir Sieger sein können, weil Jesus für uns schon im Voraus den Sieg errungen hat. Ja.
Amen.
Amen. Und Gott allein soll die Ehre sein, alles, und wegen dem habe ich das jetzt so erzählt, um ihm einfach Danke zu sagen, nicht um irgendwie Bedauer oder Mitleid zu ergattern oder was, einfach um Gott seine Grösse zu zeigen und dass für ihn einfach nichts unmöglich ist und dass er dran ist und der Prozess ist ja auch noch nicht fertig. Ich denke, solange wir auf der Welt sind, werden so Sachen kommen, immer wieder, aber er steht zum Wort und er hilft uns immer auf irgendeine Art und Weise.
Danke viel, viel mal. Danke viel. Ich denke, ja, das ist gut. Das ist dermassen vielseitig und viel schillernd, dass es auch jedes von uns betrifft. Es gibt noch eine Zeit vom offenen Mikrofon. Ich könnte das anfangen, hinter die Ohren schreiben. Ich tue nur noch ganz kurz zwei, drei Sachen anfügen. Wenn ich das höre und ich mir so in Gedanken die Gemeinde überlege, dann ist mir bewusst, es gibt andere Fragen auch noch, die nicht so schön eine Lösung gefunden haben. Zum Beispiel, warum dürfen die Leute, die Menschen leben und die dürfen nicht leben? Ich denke hier an das Empfängnis, ein kleines Kind. Warum sind die Leute kinderlos und andere überkommen Kinder? Warum gibt es Fehlgeburten? Warum gibt es Frühtod von Kindern, wo wir wissen, das schreisst Wunden? Das kann man sich fast nicht vorstellen. Oder warum gibt es behinderte Kinder? Oder warum gibt es Unfälle, wo jemand ein Leben lang behindert ist? Oder auch, warum müssen die Leute nach unserem Ermessen ganz einfach zu früh sterben? Sie fehlen nachher, sie fehlen. Warum? Warum das? Da gibt es unter uns ganz, ganz viel Warum, die keine Lösung haben. Die noch keine Lösung bekommen haben, so wie die Zielflöte kann uns eine Geschichte erzählen, wo wir sagen können, sie hat auch keine Lösung, sie ist auch gegen noch, hustet auch gegen noch. Aber wir merken, sie hat sehr, sehr viele ganz intensive Sachen erlebt, die ihr sehr, sehr geholfen haben. Es gibt auch beispielsweise die Frage unter uns, warum bin ich ledig geblieben? Das ist nicht zu unterschätzen, was das für Lasten sind. Ich übergumpe und lese euch einen Text aus 2. Korinther 5, von Paulus, der mich sehr berührt hat. 2. Korinther 5, von Vers 1 an bis 9. Wir machen dann noch zwei, drei Bemerkungen dazu und dann Schluss. Auch Heidi. Hoffnung auf eine neue Heimat. Das wissen wir. Wenn unser Leib einmal zerfällt wie ein Zelt, das abgebrochen wird, erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Voll Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib anzuziehen wie ein Kleid, damit wir nicht nackt, sondern bekleidet sind, wenn wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Solange wir in diesem Körper leben, liegt eine schwere Last auf uns. Wir wünschen uns nicht etwa den Tod herbei, sondern wir möchten den neuen Leib überziehen, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Darauf hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir in unserem irdischen Leib noch nicht bei Gott zu Hause sind. Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. Aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich zu Hause beim Herrn zu sein. Ganz gleich, ob wir nun bei ihm sind oder auch noch auf dieser Erde leben, möchten wir in jedem Fall tun, was Gott gefällt. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richten verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Es ist ein paar Sachen, die mir ganz wichtig tun. Zehnte ist das. Wir leben hier in einem sterblichen Körper, der uns eine Last ist. Ein weiteres. Wir werden eine neue Liebe bekommen, die ewig wird bleiben. Und nach dem ewigen Leib, nach dem neuen Leben, nach dieser neuen Gesundheit sollen wir uns sehnen. Und nicht in erster Linie nach Gesundheit hier. Das ist wieder der Unterschied. Der Paulus klönt nichts. Er ist nicht gesund. Und wir haben jetzt schon ein sicheres Pfand von Gott bekommen, nämlich sein Geist, der in uns Sachen wirkt, die man sich menschlich gar nicht mehr erklären kann. Das ist sein Geist, der das in uns wirkt. Und wir möchten, wir sollen in jedem Fall das machen, was Gott will, was Gott gefällt. Nachfolgen. Jeden Augenblick von unserem Leben. Das ist, glaube ich, der Wendepunkt in diesem Text. Weil wir werden Dienst vor Gott stehen, jedes von uns ganz alleine. Darum meine Schlussfrage: Hast du die lebendige Beziehung zu Gott? Ich zweifle nicht, dass du eine Beziehung zu Gott hast. Das steht mir überhaupt nicht zu. Ich frage nur, spürst du Gott? Hast du es gewagt, dich Gott so aufzutun und ihm zu nähern, dass er mit dir reden kann und du hörst und du tust? Das ist meine Frage. Oder lebst du als Christ in der Traurigkeit und eigentlich in der Hoffnungslosigkeit innen, dass du siehst, es passiert bei mir nichts? Bist du so weit, dass du dir Gott so hergegeben hast, dass er dich zerbrechen kann und mit dir, mit deinem Innersten, mit dem, was Gott kennt, schon bereits in dir, dass er mit dir reden kann, dass dir eine Einheit werdet, Gott und du? Das ist meine Frage. Das ist möglich. Und ich kann euch sagen, das erfüllt euch mit einer Dimension, mit einer Freude, mit einer Gelassenheit, mit einer Fröhlichkeit, wie ihr vorher nicht kennt. Amen.